Geteilt vereint, der Podcast über das, was uns trennt und vielleicht noch ein bisschen mehr über das, was uns verbindet. Heute ist mein Gast Theresia Krone. Und zu deiner Vorstellung kann man vielleicht als erstes sagen, angesichts des Themas des Podcastes, du bist in einer Ost-West-Familie aufgewachsen. Das ist ganz, ganz selten in Deutschland. Wenn ich es richtig weiß, sind nur 5% der Partnerschaften überhaupt Ost und West. Und wenn überhaupt, sind es Westmänner und Ostfrauen. Umgekehrt gibt es quasi statistisch so gut wie gar nicht. Du bist in MacPom aufgewachsen, in Mecklenburg-Vorpommern, und hast studiert in Köln und in Paris, genau. Und bist jetzt nach Deutschland zurückgekommen. Danke dafür, du bist Aktivistin. zum Beispiel bei Fridays for Future und noch bei anderen Dingen, darüber reden wir nachher auch. Genau, und ich werde dich nachher ein bisschen darüber fragen, wann es eigentlich passiert ist, dass du dich als Ostdeutsche identifiziert hast und auch überhaupt. Aber vielleicht als zweites, kennen wir uns eigentlich und was würdest du den Hörerinnen sagen, was müssen sie über mich wissen?
Wir kennen uns noch gar nicht so gut. Wir haben uns einmal getroffen, vor ein paar Wochen bei einem Salon, zu dem du mich eingeladen hast. Und damals ging es auch so ein bisschen darum, ja, was passiert eigentlich gerade in Deutschland? Wie ist eigentlich die Stimmung? Und ich habe das noch sehr krass in Erinnerung, weil ich glaube, man hat immer so ein sehr gutes Gefühl dafür, was so die Stimmung ist. Aber das nochmal so ein bisschen auch mit Zahlen zu unterlegen und auch mit Wissenschaftlerinnen zu diskutieren, war sehr, sehr viel wert. Dadurch, dass wir uns noch nicht so gut kennen, weiß ich gar nicht, was Hörerinnen von dir wissen sollten, aber ich glaube, dass du dich jetzt seit ein paar Jahren sehr intensiv mit dem Thema Ost-West-Deutschland auseinandersetzt und jetzt eben auch diesen Podcast hier machst, das zeigt, glaube ich, sehr viel, dass du für dieses Thema brennst. Und ich habe, glaube ich, noch nicht so viele Bundespolitiker getroffen, die so dieses Thema auch ein bisschen tiefergehend auseinandernehmen, außerhalb von, ich fahre jetzt mit der Simse durch ein ostdeutsches Bundesland oder ich filme mich, wie ich Soljanka esse. Also deswegen, ich glaube, das ist das, was ich sehr schätze an dir und wo ich auch sehr gespannt bin zu hören, was du jetzt in den letzten Jahren auch in diesen Reisen, die du unternommen hast, so ein bisschen herausgefunden hast über dieses Thema, was ja auf jeder Karte, die wir von Deutschland haben, irgendwie sichtbar ist. Also wenn wir Karten über das Einkommen von Menschen angucken, sieht man die Teilung immer noch. Ja. Wenn wir angucken Alterungsprozesse, wie alt ist die Bevölkerung, sehen wir diese Einfärbung in der Karte. Wenn wir angucken, wie viel wird für Bildung ausgegeben, sehen wir diese Einfärbung. Also es gibt irgendwie keine statistische Karte, wo diese Einfärbung nicht klar ist. Und deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass man sich mal so die große Frage stellt, wie kommt das 30 Jahre nach der Wiedervereinigung?
Über solche Karten haben wir im Podcast auch schon gesprochen, zum Beispiel darüber, dass es in Ostdeutschland sehr viel weniger Tennisplätze gibt als in Westdeutschland. Auch das. Simse. Das ist die Simson. Vielleicht können wir die jetzt hier einmal kurz zeigen. Und die Rechtsradikalen haben das irgendwie zum Thema gemacht. Warum auch immer, weil sie das für die Ostidentität halten. Mein letztes Simse-Fahren war, dass ich mit der ersten elektrischen gefahren bin. Da hatte ich irgendwie so dieses Modell und das war 2011 und die Leute, die das Ding hergestellt haben, die nach Suhl gefahren sind, wo die ja herkommen, die haben irgendwie sich viel damit beschäftigt und gesagt, also sie dürfen da nicht anfassen, es könnte runterfallen, weil es ist wirklich nur der Prototyp. Das hat sehr viel Spaß gemacht, aber es hat mit Ostidentität nur so ein bisschen zu tun.
Ja, mein Bruder hatte eine Herkules, also ich komme auch aus keinem Haushalt,
wo eine Simse war. Also deswegen lassen wir das Thema, wir schließen das jetzt hier mit ab. wie bist du eigentlich zu dieser Person geworden, die du jetzt bist? Was würdest du sagen?
Was für eine Person bin ich? Also das ist ja auch erstmal eine existenzielle Frage, die da vorsteht. Aber nein, ich glaube, zu der politischen Person, die ich geworden bin, und das ist, glaube ich, die meisten halt kennen, bin ich ganz klar durch den Haushalt, in dem ich aufgewachsen bin, also mein Vater ist zwar in der CDU und das ist auch kein Geheimnis.
Ist auch nicht so schlimm.
Ist auch nicht so schlimm. aber genau, er war immer irgendwie auch politisch engagiert. Und ich würde aber auch einfach sagen, dass das Größte, was mich geprägt hat, war einfach diese Diskussionskultur, die wir zu Hause hatten. Also ich habe Eltern gehabt, die sich immer engagiert haben und das war jetzt nicht immer politisch. Also meine Mutter ist Ärztin und ist, weiß nicht, dann zu Geflüchteten gefahren, die im Kirchenasyl waren und hat die palliativ betreut und beim Sterben begleitet. Und das zu sehen, war irgendwie total motivierend, weil das hat mir auch so dieses Gefühl gegeben, jeder kann was verändern, jeder kann was Gutes tun, jeder kann einen Beitrag leisten. Und mein Vater wiederum, der hat mit 15 schon Rhetorikseminare organisiert bei der Jungen Union. Und diese Rhetorikseminare hat er, glaube ich, dann irgendwann an den Esstisch mit mir verlegt.
Hat gut funktioniert, würde ich sagen.
Ja, ich glaube manchmal auch.
Danke,
manchmal
Junge Union, können wir jetzt sagen.
Danke, liebe JU. Ja. Ihr habt mir meine Rhetorikschulung gegeben. Nein, aber ich glaube einfach dieser tiefe Glauben, den mein Vater hat an die Demokratie und an das Konzept von Diskurs, also erstmal einander zuhören, einander Glauben schenken, respektvoll zu sein und danach kann man gucken, möchte ich die andere Perspektive für mich annehmen oder nicht oder vielleicht nur Teile davon. Ich habe das Gefühl, das gibt's in wenig Haushalten, wo es eigentlich so eine ganz klare Unterscheidung gibt. Also mein Vater, jetzt sag ich mal runtergebrochen, ja, der konservative, superkatholische Boomer und ich dann irgendwie die progressive, junge, feministische Aktivistin. Und trotzdem ist es bis heute so, dass ich gerne nach Hause komme, gerne diskutiere und immer viel lerne, wenn wir diese Diskussion auch austragen. Und manchmal ist das total schwierig, weil man so vielleicht dann auch irgendwie, weil ich dann an meinem Vater oder meinen Eltern auch manchmal so zweifle, weil ich so denke, wie kannst du nur diese Meinung vertreten? Aber ich glaube, wenn man das erstmal so akzeptiert und dann drüber hinwegkommt und vielleicht nochmal guckt, was steckt eigentlich dahinter, welche Werte stecken dahinter, dann ist das eine total wertvolle Debatte.
Und diese Zeit als Klimaaktivistin, da gab es ja so ein, also ist mir jedenfalls aufgefallen, am Anfang von Fridays for Future, als viele auf der Straße waren, habe ich auch viele Gespräche auch mit Konservativen geführt. Also manchmal war es ein Journalist, eine Journalistin oder so ein Verbandsvertreter oder irgendwer. Und dann, also ich kann mich an einen Unternehmer erinnern, der mir eine Stunde lang ungefähr erklärt hat, dass das jetzt mit den Klimazielen alles für das Unternehmen der Untergang des Abendlandes ist und dass dann alles schief geht. Und nach einer Stunde sagte er, ja, ich habe das ja aber auch am Armbrutstisch. Ich weiß schon, im Grunde ist da was, da haben Sie schon recht. Und da dachte ich, okay, das ist jetzt wahrscheinlich die Bewegung von unten, die an den Tischen ist. Hat dein Vater irgendwann gesagt, ja, ich verstehe schon, wenn der katholisch ist, Bewahrung der Schöpfung ist ja nicht unerheblich.
Total, also ich war damals auch so ein bisschen überrascht, weil ich habe mich entschieden, ich mache jetzt Fridays for Future halt so über Nacht. Also ich hatte einen Flyer gesehen, da stand, es gibt jetzt das erste Mal eine Demo in Schwerin. Und für mich war das irgendwie klar, das ist jetzt mein Moment. Ich hatte immer gewartet nach einem Ort, wo ich mich engagieren kann, ohne dass es vielleicht auch direkt parteipolitisch ist oder wo es irgendwie zu viel, sag ich mal, auch Erwachsene gibt. Also ich wollte mich irgendwie eher auch in einem Raum bewegen, der von Jugendlichen selbst organisiert ist. Und Fridays for Future war genau das für mich. Ich habe das dann so meinen Eltern so gebeichtet und so eher so, ha ja, am Freitag, da ist eine Demo und ich werde dann nicht zur Schule gehen und werde dann da halt.
Du hast richtig diese Schulschwänze-Geschichte gemacht.
Ja, ich habe mir vorher mal einen Zettel geholt von den Lehrern, dass ich es darf. Also es war so.
Also du hattest Lehrer, die einen Zettel gemacht haben?
Oder die?
Dass du es darfst?
Ja.
Okay.
Also ich habe so diesen halb rebellischen Weg gewählt. Ich habe nicht einfach geschwänzt, sondern ich habe mir eine Entschuldigung
gemacht. Übrigens, ich werde morgen nicht da sein und sie sollten wissen, warum. Und es ist eine gute Sache.
Ja, ich habe das dann halt so als Ehrenamt und Engagement verkauft und dann konnten, also man hört ja in der Schule immer, dass man sich engagieren soll und dann konnten die Lehrer ja schlecht.
Die konnten schlecht Nein sagen?
Ja.
Ja, was war es für eine Schule?
Eine katholische natürlich.
Okay.
Also ja, katholisch.
Bist du denn katholisch selber?
Oder ja, ist das, ja, also schon, ja.
Ja, und hast du auch nie Zweifel gehabt? Doch, immer zu? Und
natürlich,
bist trotzdem katholisch.
Das gehört doch zum Katholischsein dazu. Man fühlt sich ständig schuldig und man zweifelt ständig.
Und dann muss man beichten. Das Klischee würde jetzt sagen, und dann geht man beichten. Und das ist also gut, aber das ist natürlich totaler Quatsch. Cool.
Genau. Ja, aber ich glaube auch, das ist auch ein großer Aspekt, glaube ich, meiner politischen Prägung, weil in der Diaspora-Gemeinde in Ostdeutschland aufzuwachsen, ist, glaube ich, was komplett anderes, als in der katholischen Gemeinde in Köln aufzuwachsen oder so. Also die Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin in dieser Gemeinde, sind Menschen, die in der Diktatur ja Opposition waren, die in der Diktatur auch diskriminiert wurde. Meine Mutter durfte nicht studieren, weil sie die Jugendweihe verweigert hatte und lieber Firmung machen wollte und eben nicht schwören wollte, dass sie den Kommunismus verteidigt.
Ja.
Und diese Erfahrung von all diesen Menschen war ja im Prinzip, die Kirche ist der einzige Ort, wo ich ein bisschen ich selbst sein kann. Und das heißt, es ist so eine Gemeinde, die total so tight-knit ist, würde man heute sagen. Also total eng und wo es so eine krasse Gemeinschaft gibt. Und ich glaube, damit aufzuwachsen war auch super prägend, weil dort, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr so diese Idee herrscht, dass man Sachen kritisch hinterfragt und dass man so ein bisschen nicht so hoheitshörig ist, ja.
Da komme ich ja auch so ein bisschen her, also auf der evangelischen Seite. Genau. Aber genau. Und das hat mich auch total geprägt, dass ich diesen Freiraum hatte in der DDR und auch wusste, im Zweifelsfall, wenn was schief geht, das gibt einen gewissen Schutz. Also zumindest ist das nicht anonym. Und wenn ich in den Knast komme, dann sind die Kirchenleute da, die werden sich dafür einsetzen und so. Das ist schon wichtig gewesen. Und wir haben halt gelernt, frei zu reden so ein bisschen.
Ja.
Und auch übrigens, dass man demokratisch entscheidet, haben wir auch in den Kirchen gelernt. Weil es gab ja, also in der katholischen Kirche ist das ein bisschen anders, bei uns gab es Synoden, also Kirchenparlamente. Mhm. Und da wurde so ganz normal wie im demokratischen Parlament geredet und entschieden. Und das ist, ich glaube schon, dass das auch wirksam ist, in so einem Haushalt aufzuwachsen. Cool. Wann hast du denn eigentlich das erste Mal gemerkt, dass du ostdeutsch bist?
Ich bin gar nicht damit aufgewachsen, mit diesem Label. Mhm. Also ich habe immer gesagt, oder ich habe vorgelebt bekommen, wir sind Europäerin. Mhm. Also meine Eltern, gerade weil meine Mutter eben ostdeutsch ist, mein Vater ist westdeutsch, haben immer gesagt, und wie toll ist das, jetzt können wir alle in einer Demokratie leben, jetzt sind wir alle hier an einem Tisch, ihr könnt alle studieren.
Also deine Mutter war auch nicht so eine, die gesagt hat, oh, der ganze Verlust und was alles passiert ist, sondern die hat als Ärztin gearbeitet, die hat sich frei gefühlt und das mit der Freiheit war ihr wichtig und deinem Vater sowieso.
Für meine Mutter war die Wende halt, also ja, eine großartige Entwicklung, weil ihr einziger Traum oder also ihr zentraler Traum war halt, ich möchte Ärztin sein und ich möchte studieren und ich habe mein Leben lang dafür gearbeitet.
Ja.
Durfte sie nicht, weil sie war katholisch und dann stand halt in dem Zeugnis, sie setzt sich für Fragen der Friedens- und Umweltpolitik ein. Meine Mutter hat sich nie politisch engagiert, aber dieser Satz, der halt Code war für sie ist christlich, hat das im Prinzip kaputt gemacht und hieß, auch wenn sie das beste Abi hat, sie darf nicht studieren. Mhm. Die Wende hat bedeutet, sie darf und sie konnte ihrem Traum nachgehen. Deswegen, ja, für sie war, glaube ich, das die erste Verknüpfung. Mhm. Und natürlich auch sowas wie, dass meine Eltern mit uns als Kindern reisen konnten. Wir konnten nach Österreich und Frankreich im Urlaub oder wir sind auch mal nach Italien. Und das waren ja alles Möglichkeiten, die meine Mutter nicht hatte. Und sie hat auch gesehen, wie wir Kinder dann Französisch gelernt haben und ins Ausland gehen konnten für 3 Monate.
Ja.
Und
ja, cool.
Das war, glaube ich, ihre Assoziation damit. Und
wann ist der Moment gewesen, dass du aus Deutsch warst plötzlich und unerwartet?
Ich glaube, so richtig ostdeutsch bin ich geworden, als ich in den Westen gegangen bin. Ja. Also ich bin nach Köln gegangen zum Studieren und habe gemerkt, boah, erstmal, ich studiere hier, ich habe deutsches und französisches Recht studiert. Mhm. Das ist ein Studiengang, da sind ganz viele privilegierte Kinder. Also wir hatten Enkelkinder von französischen Präsidenten in unserem Studiengang. Ne? Wir hatten ganz viele Eurokratenkinder, Diplomatenkinder, Leute, die Abibac gemacht haben, bilingual aufgewachsen sind. Und all diese Menschen, wenn die mich gefragt haben, woher kommst du, habe ich auch gesagt, aus Schwerin, waren die oft so, wo ist das?
Ja.
Ich, also, das ist eine Landeshauptstadt, Entschuldigung.
Ja.
Und dann haben die immer erzählt, ja, ich war in den Ferien in Kalifornien und in Australien und in Thailand.
Und du warst immerhin in Italien gewesen.
Ich war immerhin mal in Italien gewesen, aber dann habe ich gefragt, wart ihr schon mal in Ostdeutschland? Mhm. Und die haben gesagt, ja, ich war mal 2 Tage in Berlin.
Ja.
Und das fand ich so schockierend. Mhm. Oder wenn ich dann eben erzählt habe, dass meine Mutter nicht studieren durfte, als ich erzählt habe von diesen 40 Jahren Demokratie, die Diktatur, die meine Familie auch so geprägt haben, da konnten die nichts mit anfangen, hatten die irgendwie kaum was von gehört.
Haben die Interesse dafür gehabt?
Wenig.
Also bist einige, du ein bisschen was Exotin auf einmal, oder?
Ja, es gab noch eine andere Person in meinem Studiengang, die auch in Ostdeutschland aufgewachsen ist. Und wir haben uns relativ schnell so auch gefunden, weil wir uns beide so unwohl gefühlt haben, glaube ich, mit dieser Situation, dass niemand was mit unserer Herkunft anfangen konnte. Mhm. Und wir sind auch seitdem beste Freundinnen. Also wir haben dann zusammengehalten.
Ja.
Genau, aber diese Erfahrung hat für mich dann überhaupt erstmal so reflektieren lassen, Moment, warum fühle ich mich so anders? Mhm. Und dann habe ich für mich irgendwie entschieden, ich glaube, ich bin ostdeutsch. Mhm. Übrigens ein Label, was meine Onkel, die ja in dieser Diktatur aufgewachsen sind, ablehnen. Die sagen, solange DDR nicht auf deinem Geburtszertifikat steht, bist du keine Ostdeutsche.
Was ja auch Quatsch ist, weil diese Länder sind ja erstmal Ostdeutschland, also diese Bundesländer. Mein Sohn ging es übrigens genauso, der hat auch in Köln studiert.
Ah, lustig.
Und hat mir vorher immer erzählt, dass das Quatsch ist und seine Generation, der ist ein bisschen früher geboren als du, also der in Köln studiert hat, 91, und hat dann auch gesagt, wir wurden dann eingeteilt, wir sollten sagen, ob wir rechtsrheinisch oder linksrheinisch aufgewachsen sind. Und dann war immer so in 100 Kilometern und dann stand ich am Schluss ganz alleine da und dann haben sie sich, ja, wo kommst du denn her? Und dann hat er gesagt, ja, aus Thüringen. Und dann war so etwa die gleiche Situation und seitdem ist er Ossi. Und hat irgendwie auch gesagt, also dieses, er muss es auch ganz oft seinen Freundinnen und Freunden erklären, was es bedeutet, und ist auch so ein bisschen wie du in so einem Haushalt aufgewachsen, also seine Eltern waren beide in der DDR-Opposition irgendwie aktiv. Aber verrückt, ne, dass man erstmal in den Westen kommen muss, um sich ostdeutsch zu fühlen.
Ja, und dann ist es ja auch, glaube ich, so, dass man leider doch auch irgendwie oft damit konfrontiert wird, wenn man sagt, dass man aus Ostdeutschland kommt, bist du Nazi oder willst du die AfD? Also
ja.
Das ist natürlich eher eine neuere Entwicklung, aber auch das finde ich so, diese Vorurteile, die einem dann oder die mir auch teilweise entgegengebracht wurden.
Was sagst du dann? Also außer nein.
Ich
bist du wütend?
Nicht. Ja, ich werde dann
weinst
wütend.
Du oder wie auch immer.
Ich werde wütend und erkläre dann so, sag mal, was weißt du eigentlich über Ostdeutschland? Mhm. Und dann versuche ich zu erklären, was strukturell unterschiedlich ist, dass es nicht das gleiche Vermögen gibt, dass es nicht die gleichen Chancen gibt, dass es nicht, dass ganz viele Biografien durch die Wende einen Bruch erlebt haben, dass das natürlich was mit Familien und Menschen macht. Und ohne zu verteidigen zu wollen, dass Leute rechts oder rechtsextrem sind, aber und dann auch darauf aufmerksam zu machen, wie viele Menschen es dort vor Ort gibt, die sich dagegen einsetzen, die laut sind, die aufstehen und so viel mehr riskieren als Menschen, die in einer, sage ich mal, urbanen Region in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen oder so sich engagieren. Und diesen Menschen an den Kopf zu werfen, sag mal, bist du eigentlich irgendwie Nazi, ist halt so despektierlich. Dabei sind es gerade die Menschen, die irgendwie versuchen, unsere Demokratie irgendwie am Leben zu erhalten.
Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Ne? Also auf den CSD, weiß ich nicht, in Eisenhüttenstadt zu gehen oder sowas, ist 10-mal mutiger als in Berlin oder München. Und er ist auch kleiner und er findet trotzdem statt. In diesem Jahr so viele CSDs in Ostdeutschland wie noch nie. Das hat auch damit zu tun, dass Leute sagen, das ist unsere Heimat, wir wollen Sichtbarkeit und wir wollen übrigens auch diese Demokratie verteidigen und retten. Und diese, also ich finde es manchmal so eine krasse westdeutsche Überheblichkeit, die so nach dem Motto geht, ihr seid ja alle irgendwie so halb rechts mindestens und ihr redet wahrscheinlich auch mit denen, die AfD wählen. Ich wohne auf dem Dorf, ich habe gar keine andere Chance. Also wenn ich einen Handwerker brauche und den brauche ich schnell, dann kann ich nicht warten, bis einer kommt, der politisch korrekt ist. Dann muss ich halt den nehmen, der im Dorf da ist und der repariert, was gerade kaputt gegangen ist. Und das erleben ja ganz viele Ostdeutsche, wahrscheinlich deine Eltern auch oder du auch. Wenn du irgendwie auf die Straße gehst, dann weißt du, so und so viel Prozent hier, jeder Dritte wählt mutmaßlich die AfD. Und ich würde mir schon sehr, sehr, sehr wünschen, du hast vorhin gesagt, deine Kommilitonen sind auch nicht nach Ostdeutschland gefahren, irgendwann mal, dass das anders ist. Wir haben Anfang des Sommers so ein Posting gemacht auf Insta und haben gesagt, hier, das sind die schönsten Orte in Thüringen, könnt ihr mal hinfahren. Und dachten, Leichtigkeit, ja, so irgendwie. Was passierte? Nee, auf gar keinen Fall, da fahren wir niemals hin. Kein Euro für die Nazis. Und außerdem, ich bin eine queere Person, ich kann da nicht hin. Und ich habe da auch total Verständnis davor, dass man Sorge hat. Aber ja, die Wahrheit ist, queere Personen leben halt in Ostdeutschland und sind da. Und die können auch nicht einfach so sagen, ich gehe weg.
Ich finde es auch eine schwierige Debatte, weil, also ich habe zum Beispiel in meiner Familie auch Menschen, die einfach nicht weiß sind und dann sich immer fragen, fahren wir jetzt zu unserer Familie in Ostdeutschland oder müssen wir dann eben auch damit rechnen, Anfeindungen zu erleben, gerade wenn Kinder involviert sind und so. Und ich kann das total nachvollziehen, aber es ist natürlich auch irgendwie, und ich glaube, es gibt auch einfach nicht so die klare Antwort. Also ich verstehe schon, dass man sich aus Regionen irgendwie, von Regionen fernhält, wo man eben eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, angefeindet zu werden. Gleichzeitig ist die Realität ja auch, dass Rassismus in ganz Deutschland existiert oder Queerfeindlichkeit in ganz Deutschland existiert. Und wenn dann alle Menschen, die progressiv sind, nicht mehr nach Ostdeutschland gehen, dann passiert ja genau das, was wir nicht wollen, nämlich dass es dass es quasi eine demokratische Wüste wird, ne? Mhm. Also dass es eben keine Menschen mehr gibt, die dort Zivilgesellschaft am Leben erhalten oder Chancen für junge Menschen und Kinder bieten, die sonst nur die Wahl haben zwischen Nazi-Boxclub und vielleicht noch evangelischer Jugend, aber mhm. sonst gibt's ja in vielen Dörfern einfach nicht mehr ja. andere Freizeitangebote.
Wichtiger Punkt auch, ne? Und ja. das hat auch ein bisschen mit Geld zu tun, glaube ich. Also ja. das, der Staat kann ja dies und jenes machen und es auch versuchen, aber wenn du in Westdeutschland ein Jugendprojekt oder ein Kulturprojekt auf dem Dorf aufmachen willst, dann fragst du einfach, welcher der zahlreichen Unternehmen oder Handwerker wird das jetzt sponsern? Und wenn du es in MacPom machst oder in Thüringen, dann hast du vielleicht die Sparkasse, weil ja. da ist niemand, der da helfen kann. Also diese Einkommens- und Vermögensunterschiede spielen schon auch für das gesellschaftliche Leben eine richtig große zentrale Rolle. Lass uns noch mal ein bisschen über diese Anfeindungen reden. Du hast ja auch welche erlebt. Mhm. Du hast dich, also wenn ich es richtig gesehen habe, bei den Fridays engagiert und hast aber auch über eine Krankheit öffentlich gesprochen. Vielleicht magst du uns davon kurz was erzählen.
Ja, also ich habe Endometriose und habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich werde im Gesundheitssystem damit gar nicht mhm. ernst genommen.
Willst du ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen, erklären, was es ist?
Ja, also Endometriose ist eine Krankheit, die ungefähr so jede zehnte Frau betrifft oder jede zehnte Person,
nur Frauen,
die mit Uterus geboren mhm. wurde. Genau, es gibt Einzelfälle weltweit, wo nach einer mhm. Hormontherapie auch Männer, aber so mhm. im Grunde Frauen. Und genau bei dieser Krankheit ist es halt so, dass Gewebe, was dem Gewebe, was in der Gebärmutter ist, ähnlich ist, außerhalb der Gebärmutter wächst. Also das sind im Prinzip gutartige Herde, die dann an Organen sich festsetzen können oder am Bauchraum. Und wie das bei so gutartigen Gewebekonstellationen ist, die nicht da sind, wo sie sein sollen, kann das zu allen möglichen Beschwerden führen. Also man kann Endometriose am Gehirn haben oder im Fußgelenk. Ja, also das ist mhm. wirklich eine Ganzkörpererkrankung. Deswegen mhm. auch mal komisch, wenn es dann so als gynäkologische Erkrankung mhm. so komplett reduziert mhm. wird. Und das Problem ist halt, dass wir in Deutschland eine durchschnittliche Diagnosezeit haben von 10 Jahren, immer noch. Das sind die aktuellsten Zahlen der Charité.
Das heißt, die Frauen wissen auch selbst ganz oft nicht,
ja.
dass sie Endometriose haben.
Und das klassische Symptom sind natürlich so sehr starke Unterleibsschmerzen, gerade mhm. während der Menstruation. Aber die Symptome können halt total variieren, weil es mhm. halt eine super komplexe Krankheit ist. Eigentlich sind sogar mehrere Krankheiten, die quasi unter diesem mhm. ja, Umbrella-Term, also ja. unter diesem Regenschirm Endometriose zusammengefasst werden. Und deswegen ist es super, super schwierig, das zu diagnostizieren, aber auch, weil Frauengesundheit wahnsinnig unterfinanziert mhm. ist. Die Forschung, aber auch die Versorgungslage insgesamt. Ich meine, wir haben 2 Millionen Betroffene in Deutschland. Da könnte man sagen, das ist schon fast eine relevante Wählergruppe. Mhm. Jetzt mal aus einer politischen Denkweise yeah. her. Und trotzdem haben wir kaum Versorgung überhaupt. Also in Mecklenburg-Vorpommern, um mal ein Beispiel zu nennen, gibt es genau eine einzige zertifizierte Praxis, wo Endometriose Krass. Behandelt wird. Mhm. Und das heißt, die ist in Vorpommern. Ich zum Beispiel hätte, um zu dieser zertifizierten Praxis zu fahren, hätte ich halt 3 oder 4 Stunden mit dem ÖPNV gebraucht.
Weil du auch keinen Führerschein hast.
Weil ich auch keinen Führerschein habe. Aber selbst mit dem Führerschein wären es dann halt 3 Stunden auch, ja. gewesen. Ja. Also Mecklenburg-Vorpommern ist immer größer, als man denkt. Das ist ein Flächenland.
Und man braucht ein Auto auch, wenn man auf diese Dörfer
ja. will. Genau.
Meistens.
Und diese Versorgungsnot oder diese katastrophale Versorgungslage habe ich dann als Anlass genommen, mhm. Auch weil ich eben in Frankreich gelebt habe und dort Macron eine Endometriose-Strategie eingeführt hatte, mhm. ja, eine Petition zu starten. Wir haben jetzt einen Verein gegründet, End Endo Silence, wo wir eben uns dafür einsetzen, dass sich das in Deutschland verändert. Ja.
Mhm. Ein bisschen was ist auch schon passiert. In der letzten ja. Legislaturperiode wurde zum ersten Mal wirklich kontinuierlich im Bundestag darüber gesprochen. Und das war auch ein Erfolg eurer Initiative. Bist du dafür angefeindet worden im Netz? Du machst ja viel auf TikTok auch. Das kann mhm. ich nicht so beobachten, weil ich da nicht bin. Bisher jedenfalls nicht. Genau. Du verstehst es, warum? Wir haben hier im Team immer so eine Frage, machen wir das nicht? Und also meine Enkelin hat irgendwie gesagt, Oma, lieber nicht. Aber jetzt ist sie eigentlich der Meinung, vielleicht doch. Und deswegen nehme ich gerne Tipps entgegen.
Mein Tipp an Politikerinnen ist sowieso immer, sucht euch eine Plattform, wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt authentisch sein.
Mhm.
Und ich finde, wenn jemand sagt, ich bin auf LinkedIn super authentisch und mir macht das Spaß, dann investier halt deine Zeit und mhm. mach das auf LinkedIn. Ich finde wichtig, dass grundsätzlich demokratische Parteien auf allen Plattformen sind, mhm. aber Ich glaube, das auf Krampf so zu versuchen, ich versuche jetzt auf Krampf irgendwelche TikTok-Trends zu machen, das ist kann nicht funktionieren. Aber trotzdem ist es, glaube ich, gut, wenn man sowas mal ausprobiert. Also einfach mal so 2-3 Monate zu sagen, ich poste jeden Tag ein Video. Mhm. Und das ist viel Aufwand, aber das führt dann auch dazu, dass man vielleicht das ein bisschen authentischer
weiß,
macht,
ob man will oder nicht.
Weil es eben nicht so viel, weil man nicht so viel Arbeit reinsteckt.
Aber
zurück zur Endometriose.
Genau. Und zu dem Anfeindung, die du bekommen hast.
Ich würde sagen, wegen Endometriose ist das Thema, wo ich am wenigsten Anfeindungen bekommen habe. Also selbst die AfD ist dafür, dass Endometriose irgendwie stärker unterstützt wird. Aus den falschen Gründen, meiner Meinung nach, weil sie das so als so ein, weiße Frauen müssen wieder Babys kriegen. Aber egal.
Ja.
Ich habe aber trotzdem natürlich viele so Kommentare bekommen, wie du musst mal richtig durchgevögelt werden oder einfach so frauenfeindliche Kommentare nach dem Motto, Endometriose gibt's nicht und du bist einfach nur hysterisch.
Ja.
Was ganz lustig ist, weil die Griechen Hysterie wahrscheinlich als Wort für Endometriose genutzt haben.
Tatsächlich? Das wusste ich nicht.
Ja, da gibt's die ersten so medizinhistorischen Untersuchungen, dass Hysterie wahrscheinlich eine Beschreibung war für Endometriose. Aber dazu könnte ich sehr weit ausführen.
Wo wir gelandet sind mit der Hysterie und der Ohnmacht.
Und Freud und Nervenkliniken und ja.
Ja, genau. Okay, die Klammer machen wir kurz wieder zu. Wie bist du umgegangen mit dieser Art von Hass? Und du hast es ja wahrscheinlich auch bekommen für dein Engagement bei den Fridays und für Klima überhaupt.
Ja, also ich glaube, so mit Anfeindungen umzugehen ist wirklich schwierig. Ich finde auch, dass gerade als junge Frau das nochmal was anderes ist, weil die meisten Anfeindungen, die ich bekomme, natürlich wahnsinnig sexualisiert sind. Und ich glaube, dass gerade in der Zivilgesellschaft und in der Politik im Groben und Ganzen, dass den meisten nicht klar ist, was es bedeutet, sich als junge Frau in die Öffentlichkeit zu stellen und politisch engagiert zu sein. Weil ich wirklich alles erleben muss, von Stalking über Deep Nudes, also gefälschte Nacktbilder, von Mord- und Vergewaltigungsandrohungen. Sorry, TikTok, das ist jetzt ein Video, was jetzt hier zum Beispiel gesperrt werden würde, wenn ich diese Worte sage. Aber genau, das erlebe ich alles und es gibt dafür keine Anleitung. Und es gibt dafür auch nicht jemanden, der einem sagt, so gehst du damit richtig um.
Okay.
Also ich musste das ja alles selbst herausfinden.
Ja.
Ich glaube, ich habe jetzt so einen Weg, aber ich möchte auch, ich glaube, das ändert sich konstant. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich in 4 Monaten sage, mir ist alles zu viel, ich mache das jetzt einfach gar nicht mehr.
Wie ist jetzt dein Weg? Klagst du, zeigst du an, hast du dafür Unterstützung?
Ja, HateAid unterstützt mich und bezahlt quasi meinen Anwalt dann und
also du konntest es auch nicht selber finanzieren. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, einmal zu sagen, man kann das ja alles machen und versuchen. Ich mache das auch. Ja. Ich habe halt ein Team, das mich unterstützt und auch HateAid im Zweifelsfall. Aber so viel Geld kann überhaupt niemand haben, um solche Verfahren dann auch durchzuziehen mit einem Anwalt und so weiter.
Für mich ist es wirklich so, ich würde sagen, als junge Frau in der Öffentlichkeit zu stehen, in der politischen Öffentlichkeit, ist teuer. Punkt. Und deswegen ist ein Privileg.
Ja.
Weil sich die meisten Menschen das nicht leisten können. Und ich bin Studentin, ich kann mir das eigentlich auch nicht leisten. Ich kann es nur, weil Hate etwas macht und weil ich im Zweifel auch zum Beispiel Eltern habe, die sagen, wenn es hart auf hart kommt, bezahlen wir gerne deinen Anwalt. Und das ist, glaube ich, wirklich auch frustrierend für mich, das zu erleben, weil ich Jura studiere und irgendwie ans Rechtssystem eigentlich mal so sehr geglaubt habe und deswegen angefangen habe, das zu studieren.
Ja.
Und mittlerweile wirklich denke, dass unser Rechtssystem ist eigentlich nur für reiche Menschen gemacht oder sonst die Privilegierte.
Ja. Wenn du das so erlebst und hast ja wahrscheinlich auch Freundinnen, die Ähnliches erleben, wie gehen die damit um, wenn sie nicht diesen Support haben?
Ich kenne viele, die sich zurückziehen oder sagen, ich mache jetzt nur noch zweite Reihe Arbeit. Und ich meine, das wirst du auch kennen, dass sich Leute in deiner Partei irgendwie zurückziehen, weil sie sagen, es wird mir alles zu viel. Also manchmal sind das dann diese Machtdynamiken in der Partei oder in der Politik, manchmal sind es Anfeindungen, aber der Druck, der insgesamt einfach auf einem lastet, ist enorm hoch. Und ich kenne auch viele, die sagen, ich zeige das gar nicht an, weil es lohnt sich nicht, das kostet mir viel zu viel Zeit und ist im Zweifel sogar retraumatisierend. Weil
genau, manchmal ist es auch nicht Geld, sondern die Energie, die man dafür verbrauchen muss. Ne?
Ich würde sagen, in den letzten 2 Jahren habe ich jede Woche mehrere Stunden mindestens nur damit verbracht, diese Sachen anzuzeigen oder mit Staatsanwaltschaft zu koordinieren oder mit meinem Anwalt oder mit der Polizei oder mit dem Gericht. Mhm. Also ich bin, und mit Hate Aid, also das sind im Prinzip so 5 Leute oder 5 Institutionen, mit denen ich konstant in Kontakt stehen muss.
Erfolgreich eigentlich? Musst du
jemanden?
Nee?
Nee.
Du hast keinen einzigen Fall, wo du sagst, da muss jemand bezahlen. Da
nee.
Okay.
Weil das ja auch so lange dauert.
Ja.
Also so zum Beispiel da, wo es jetzt gefälschte Nacktbilder von mir gab, das hat 6 Monate gedauert, bis das runtergenommen wurde. Mhm. Von Anzeige bis das wurde runtergenommen. Und das hat über 1,5 Jahre gedauert, bis die Polizei Beweissicherung vorgenommen hat. Und die Anklage wurde immer noch nicht erhebt, obwohl die Person gestanden hat. Also so, das dauert 2, 3, 4 Jahre, bis man da überhaupt ein Urteil hat. Und dann kann es ja immer noch sein, dass die Person dann in Revision geht oder. Aber in den allermeisten Fällen wird das ja eh vorher fallen gelassen. Entweder wegen Geringfügigkeit oder weil die Staatsanwaltschaft sagt, wir konnten niemanden ermitteln, wer der Täter ist. Also so, wie oft passiert das tatsächlich? Hast du schon mal eine Geldstrafe erwirkt bekommen?
Gerade.
Aber
das erste Mal? Also auch nicht das erste Mal. Also es gab schon einige andere vorher, aber da war es eine Bedrohung im öffentlichen Raum und die Person hat gesagt, ja, das habe ich gemacht, aber ich wollte sie eigentlich nur warnen. Also ich habe sie nur vor den anderen Bösen, die da draußen stehen und so. Und dann hat sich herausgestellt, ja, die musste dann tatsächlich zahlen. Und das war auch gut so. Also es war auch ehrlicherweise auch emotional für mich gut, dass es immer irgendwie klar war. Ich stehe da jetzt gegenüber, die hatten mir auf dem Klo so einen Trinkhalm, der angespitzt war, vorgehalten und mir erklärt, wo sie den jetzt hinstecken möchte. So ein Bambus-Trinkhalm. Auch nicht, dass jemand irgendwie auf Bandpapier. Genau, und das hat mich total beschäftigt auch hinterher.
Ja,
also ich gehöre ja sicher zu denen, die da relativ hart gesotten sind inzwischen.
Ja.
Und die ersten Morddrohungen habe ich noch per Postkarte bekommen. Also es gab es auch nicht nur, voll oldschool war auch irgendwie Ende der 90er sozusagen. Aber jetzt kann man so ein bisschen drüber lachen, ne? Aber natürlich macht mir das irgendwann auch was aus. Und ich weiß auch Kolleginnen von mir, die sagen, nee, ich mach's jetzt nicht mehr. Also die beiden CDU-Kollegen, Yvonne Marquas, Marco Wanderwitz, die haben ja auch öffentlich gesagt, ein kleines Kind, das kommt jetzt in die Schule und wir können das nicht da, wo wir eigentlich zu Hause sind, in Sachsen in die Schule bringen, weil das Kind wird angefeindet werden oder andere Kolleginnen, die ihre Kinder unter einem anderen Namen in der Schule anmelden, also nicht unter ihrem eigenen Namen, weil sie PolitikerInnen sind und das ist inzwischen ja bei den demokratischen Parteien insgesamt so. Es ist nicht nur für die, die ein bisschen progressiver unterwegs sind. Aber toll, dass du trotzdem dabei bleibst, es zu machen. Woher nimmst du das? Also die Kraft, die Motivation?
Ich glaube, ich nehme die Motivation einfach darin, dass ich in der Vergangenheit gesehen habe, dass ich Sachen verändern kann.
Mhm.
Und ich glaube, das ist die größte Kraftquelle, die man haben kann, zu sehen, ich habe jetzt hier richtig viel Arbeit reingesteckt und mit anderen Menschen zusammen haben wir was verändert.
Also zum Beispiel die Petition?
Zum
Hast
Beispiel
du noch ein anderes
Petition.
Beispiel, wo du sagst, da kann ich zeigen?
Das ist jetzt ein kleineres Beispiel, aber als ich 17 oder 16 war, habe ich in Schwerin mit Fridays for Future und so lokalen Vereinen, haben wir so einen Klimawald gepflanzt. Und so ein Klimawald ist jetzt für das Klima gar nicht so der Gamechanger. Wälder kippen ja auch manchmal oder was weiß ich. Also so, aber alleine dieses Gefühl, wir waren dann irgendwie mit 50, 60 Leuten da und haben so einen Tag gemeinsam was gemacht. Und dann sehe ich immer noch heutzutage, wenn ich in Schwerin bin.
Die Bäume?
Die Bäume stehen noch da und das fühlt sich total cool an.
Mhm.
Und noch kleiner kann das ja auch einfach sein. Ich habe mit Freundinnen geredet oder mit Familienmitgliedern und die haben nach einem Gespräch ihre Meinung geändert oder waren kritischer gegenüber der AfD oder solche Sachen. Also ich glaube, das muss nicht immer sein. Ich habe auf Bundesebene 20 Millionen Euro für eine Erkrankung erstritten. Und das war ich ja auch nicht alleine, sondern das kann auch in diesem kleinen Ding sein. Aber ich würde gerne noch mal einmal sagen, ich glaube, das Schlimmste an diesen ganzen Anfeindungen, finde ich, ist, oder was mich am wütendsten macht, neben der ganzen Rechtssystemfrage, ist tatsächlich, dass wir dann ja in die Situation kommen, dass wir nur noch darüber reden, wie es ist, angefeindet zu werden oder wie es ist, eine Frau in der Öffentlichkeit zu sein oder wie es ist, damit umzugehen. Und wir reden nicht mehr über die eigentlichen Themen, die uns eigentlich begeistern. Und das finde ich Also, dass mir das so viel Kraft und Zeit und Energie kostet, ja, in denen ich nicht an den Themen arbeiten kann, wo ich leidenschaftlich bin. Weil ich bin nicht leidenschaftlich, wenn es darum geht, dass Deepfakes endlich strafbar werden sollten. Also, das ist nicht so was, wofür ich brenne.
Das musst du halt machen, denkst du.
Das ist nur mein Überlebensinstinkt, der da einkickt, ja. Also, so. Das ist
bin das, total bei dir. Das nervt mich auch manchmal total. Mich nervt es auch, dass ich dann abends doch irgendwie gucke, was in den Kommentaren steht und dann erstmal nicht einschlafen kann und denke, du wolltest es doch nicht mehr machen und warum machst du es jetzt trotzdem? Und es gibt ja ganz, ganz viele so Sachen, die einem Energie ziehen. Und wie gut, dass wir trotzdem über die anderen Sachen gesprochen haben. Genau. Ich habe hier so ein Glas.
Oh.
Das gehört zum Podcast dazu.
Echtes Wegglas.
Ein echtes, steht glaube ich auch.
Ja.
Es steht weg drauf.
Ja.
Das ist wirklich Wegglas. Da sind Fragen drin. Zieh doch mal eine.
Darf ich rein? Ich guck weg. Ja.
Nee, es ist nicht sichtbar. Du musst es jetzt auf. Also die kriegen alle dieses Glas.
Ich habe sind zwei Zettel.
Sind zwei Zettel?
Ah nee, das ist doch einer.
Das ist einer.
Ist nur sehr komisch gefaltet gewesen. Was nervt dich an der Debatte um Ost und West am meisten? Ich habe schon ein bisschen angedeutet, aber ich glaube, die ja oft, dass ich so eine Ignoranz von der Westseite erlebe und von der Ostseite so einen sich selbst reduzieren. Mhm. Also wenn man darüber redet, was es bedeutet, jung und ostdeutsch zu sein und dann nur darüber redet, welche DDR-Gerichte irgendwie besonders geil sind oder eben die Simse oder sowas, habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen so selbsterniedrigend teilweise.
Macht euch nicht so klein.
Lasst uns vielleicht, also so, das bedeutet doch so viel mehr, ostdeutsch zu sein. Ich meine zum Beispiel, ich bin total stolz, dass ich an eine Tradition von Bürgerrechtsaktivistinnen anknüpfen darf, ja. An Umweltaktivistinnen, die Bäume gepflanzt haben aus einem Akt der Rebellion, ja. Die sich in 40 Jahren Diktatur trotzdem Räume genommen haben und entschieden haben, wir verändern jetzt was. Wir lassen uns nicht klein machen. Das ist doch eine Tradition, an die ich gerne anknüpfe, wo ich gerne sage, es gehört auch dazu, ostdeutsch zu sein. Warum soll ich jetzt über Soljanka reden?
Immer diese Soljanka, ja?
Ja.
Hast du eigentlich schon mal vegane Soljanka gegessen?
Ja.
Und das ist gut.
Ja, ich habe auch schon vegane Jägerschnitzel mit Feuerwehrsoße gemacht für meine Pariser
Okay, so weit bin ich noch nie gegangen. Es ist heldinnenhaft. Eins noch.
Eine noch, okay.
10, genau. Ich tue die dann auch wieder rein für die nächsten.
Wo fühlst du dich in Deutschland am meisten zu Hause? Schwierig.
Ich nehme den Zettel.
Ja.
Kommt hier wieder rein.
Ja, schwierig. Interessant. Warum?
Du bist ja als Europäerin aufgewachsen.
Ich bin als Europäerin aufgewachsen in Schwerin. Ich glaube, für mich ist zu Hause einfach so nicht dieses, ich bin an einem Ort, sondern ich bin umgeben von Personen. The most extrovert thing anyone could ever say. Also ich glaube, ja, für mich ist es zu Hause da, wo ich das Gefühl habe, ich werde einfach angenommen, wie ich bin und ich kann einfach so sein, wie ich bin. Und das ist oft bei meinen Eltern zu Hause oder bei meiner Familie. Aber das ist auch in Berlin oder in Köln, ist es egal, wo ich bin. Also solange ich, glaube ich, umgeben bin von Menschen, die so, ich glaube, die Werte teilen, die ich habe und so bedingungslos, respektvoll miteinander sind und irgendwie so Nächstenliebe teilen, dann fühle ich mich zu Hause.
Cool. Wir wollen das gerne immer so ein bisschen positiv enden mit dem Podcast. Und deswegen ist die letzte Frage, was macht dir Hoffnung?
Mir macht Hoffnung, mich zu engagieren. Also das klingt immer ein bisschen nach so einem Klischee, aber ich glaube, wenn man sich politisch engagiert, kann total frustrierend sein, haben wir schon besprochen. Aber das bedeutet auch, dass man mit anderen Menschen abhängt, die auch sich engagieren und die wahnsinnig inspirierend sind. Weil wenn man sich selbst in diese Räume stellt, trifft man halt Menschen, die Sachen verändern, die Ideen haben, die Werte teilen. Und ich glaube, das ist eben super hilfreich, weil man dadurch einerseits Hoffnung in den anderen findet, aber ich glaube auch Hoffnung in sich selbst finden kann. Und deswegen möchte ich immer Leute ermutigen, sich zu engagieren. Und das muss nicht sein, dass man sich jetzt auf TikTok zeigt und dann die ganze Zeit sich mit blöden Kommentaren auseinandersetzen muss. Das kann ja auch wirklich sein, dass man sich im eigenen Stadtteil oder in dem eigenen Dorf.
Da du katholisch bist, in die Vorjugend geht.
Zum Beispiel.
So heißt das doch, ne? Wenn man
ja,
also, vor der Firmung oder so. Ja.
Ich glaube, das ist in Regionen immer unterschiedlich, wie das heißt. Aber genau, also das kann ja auch sein, dass man ne, im Wärmecafé für Obdachlose einmal die Woche Suppen verteilt oder solche Sachen macht. Also einfach diese Erfahrung, ich habe Selbstwirksamkeit, gerade für junge Menschen, weil ich glaube, in unserem Bildungssystem kommt das leider nicht so oft vor, dass wir diese Erfahrung machen dürfen. Das ist das, was mich antreibt.
Ja, vielen Dank für diese hoffnungsvollen Ausblick. Und den letzten Wunsch, den ich habe, ist, wir sind dabei, eine Playlist zu erstellen, so eine Einheitsplaylist. Hast du was mitgebracht?
Ja, passend zu dem, was ich gerade gesagt habe, würde ich den Song von meinem guten Freund Marlo Großhaar draufpacken, Geschichte schreiben. Einfach, weil es in dem Song einerseits um die deutsche Geschichte geht, die, glaube ich, oft auch so ein bisschen frustrierend sein kann.
Ja.
Oder es ist schwierig, sich damit gut auseinanderzusetzen, aber gleichzeitig auch der Bogen zur Gegenwart gespannt wird und im Prinzip klar gemacht wird, das waren immer Leute, die sich entschlossen haben, Geschichte zu schreiben. Und wenn das in der Vergangenheit möglich war, dann ist es heute auch noch möglich. Dann können wir uns heute auch entschließen, Geschichte zu schreiben oder das zumindest zu versuchen, solange man sich zusammentut. Und das ist irgendwie, finde ich, ein cooler Song, weil es einerseits manchmal auch die zynische Seite, die ich in mir trage, anspricht, wenn ich so auf die aktuelle Weltpolitik gucke. Ja. Aber gleichzeitig mir dann eben auch Mut gibt, dass man was verändern kann.
Theresia Krone, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Danke.